Hallo, liebe Podcast-Gemeinde. Das ist die erste Podcast der Sportbiologen. Mein Name ist Henning Wackerhage und ich bin Professor für Sportbiologie hier an der Technischen Universität München. Neben mir sitzt Martin Schönfelder. Martin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns am Lehrstuhl und er ist der Laborleiter in der Sportbiologie. Martin wird mich jetzt interviewen.
Ja, erstmal von meiner Seite aus herzlich willkommen. Henning, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Publikation in dem renommierten Journal of Sales Science. Und da wollen wir auch gleich zu Anfang einmal wissen, wie kam es denn zu dieser Publikation, beziehungsweise wer ist an der Publikation beteiligt?
Ja, erstmal Martin, auch herzlichen Glückwunsch. Du bist ja Mitautor auf dem Paper. Man muss ja Ehre, wem Ehre gebührt. Also das ist eine Publikation, an der viele Teams beteiligt waren. Ich war ja bis 2016 in Schottland und da an der University of Aberdeen. Und wir haben immer mit Professor Pete Summitt am King's College kooperiert, denn wir haben die sogenannten Hippoproteine in der Muskulatur zusammen erforscht. Also Pete Summitt und sein Team, die waren auch dabei. Dann an der University of Aberdeen Neil Vargessen. Und dann hatten wir aber auch einen Link zum A-Star-Institut in Singapore. Da ist Wan Jing Hong, der war auch mit dem Team. Also wirklich eine internationale Affäre. Und das ist auch ganz gut aus meiner Sicht, denn ich bin ja auch der International Coordinator für die Fakultät für Sport und Gesundheit Wissenschaften hier an der TU München.
Ja, jetzt hattest du gerade erwähnt, dass die Hippoproteine sehr wichtig sind. Wie kommt jetzt die Sportbiologie dazu, sich mit dem Signalweg der Hippoproteine zu beschäftigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das fragen mich viele Leute. Warum macht ein Sportwissenschaftler Hippoproteine? Wir interessieren uns besonders für die Hippoproteine in der Muskulatur. Und das sind Proteine, diese Hippoproteine, die regulieren die Entwicklung von Organen. Also wenn sich so ein Embryo entwickelt, dann entwickelt sich da wenig, wenn es da keine Hippoproteine gibt. Die Hippoproteine sind auch wichtig für Stammzellen und Stammzellen regenerieren ja Organe. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man Sportverletzungen hat. Denn wenn es die Hippoproteine nicht geben würde, dann würde man sich nach einer Muskelverletzung nicht regenerieren. Das ist, was wir heute wissen. Aber die Hippoproteine, die spielen auch eine Rolle bei Krankheiten und insbesondere bei Krebs. Und das ist so, was die Hippoproteine machen. Jetzt, warum Hippoproteine für Sportbiologen? Also da haben wir eigentlich so drei Beobachtungen, die wichtig sind. Also ich hatte einen Doktoranden, der zu der Zeit nicht Doktorand war, sondern seine Honors-Arbeit geschrieben habe. Das ist Kevin Watt. Kevin ist jetzt in Australien, wo er dann hingegangen ist nach seiner Doktorarbeit. Und Kevin, der hatte halt mit anderen Honors-Studenten entdeckt, dass die Hippoproteine in der Muskulatur vorkommen. Also wir wussten, die sind da in der Muskulatur drin und die machen irgendwas. Und dann haben wir das also untersucht. Unsere erste Idee war, dass diese Hippoproteine für die Hypertrophie wichtig sind. Und das geht darauf zurück, weil wir wissen, wenn die Hippoproteine in der Leber aktiv wird, dann kann die Leber vierfach an Organgröße zunehmen. Und deswegen dachten wir, diese Hippoproteine, die sind in der Muskulatur und wenn man Krafttraining macht, dann werden die irgendwie aktiviert und dann hypertrophiert der Muskel. Das Zweite war, wir hatten dann da geforscht und mit der Hypertrophieforschung, das war gar nicht so einfach, weil da muss man bestimmte Experimente machen, die wir zu der Zeit nicht machen konnten. Wir fanden aber, dass die Hippoproteine in der Muskulatur für die Entwicklung wichtig sind, dass die für Muskelstammzellen, der Muskel hat ja bestimmte Stammzellen, die nennen sich Satellitenzellen, dass die Hippoproteine da auch gebraucht werden. Und wir hatten dann sogar gefunden, dass diese Hippoproteine bei Muskelkrebs, dieser Muskelkrebs nennt sich Rhabdomyosarkom und der kommt bei Kindern und Jugendlichen vor. Und wir hatten gefunden, dass diese Hippoproteine also eine ganz wichtige Rolle bei diesem Muskelkrebs spielen. Und das zeigte also, dass diese Hippoproteine in der Muskulatur viele Rollen spielen. Und andere, ausgerechnet nicht wir, andere hatten dann gefunden, dass wirklich, wenn man diese Hippoproteine in der Muskulatur anschaltet, dass der Muskel auch hypertrophiert. Das ist keine enorme Hypertrophie, die vergleichbar ist, wie wenn man das Myostatin-Gen ausnockt, wo sich der Muskel quasi verdoppelt in der Größe. Aber wir fanden, also diese Kollegen, Troy Hornberger und auch Kevin Watt in Australien, die fanden halt, dass wenn diese Hypoproteine angeschaltet sind in der Muskulatur, dass der Muskel sich dann signifikant vergrößert. So, und der dritte Punkt, warum wir daran interessiert sind, andere Forscher haben herausgefunden, dass die Hypoproteine auf viele Sportreize reagieren. Ja, also man weiß ja, wenn man joggen geht oder wenn man Krafttraining macht, dann hat man eine mechanische Belastung auf der Muskulatur, dann verändert sich der Energieumsatz oder der Muskel hat dann Energiestress. Der Sauerstoff spielt sicherlich auch eine Rolle, also der Muskel wird ja dann vielleicht so ein bisschen hypoxisch, insbesondere wenn man in der Höhe trainiert. Und letztlich auch noch, wenn man Sport macht, dann produziert man ja auch Adrenalin und Noradrenalin. Und diese Faktoren, das hat Kunling Guan gezeigt, der in San Diego arbeitet, der hatte nämlich gezeigt, dass diese Adrenalin und Noradrenalin auch die Hippoproteine beeinflusst. Also kurzum gefasst, die Hippoproteine sind in der Muskulatur und die werden durch viele Sportreize reguliert und deswegen haben wir halt die Hypothese, dass diese Sportreize über die Hippoproteine Anpassungen an Belastungen auslösen. Also das ist die lange Antwort auf eine kurze Frage.
Ja, da kommt auch gleich die nächste Frage. Die Publikation geht ja eigentlich nicht, zumindest nicht von der Überschrift her, über die Hippoproteine, sondern über die VGL3-Proteine. Wie stehen die VGL3-Proteine mit den Hippoproteinen zusammen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die VGL3-Proteine werden von den Leuten im Hippofeld eigentlich nicht so wirklich als Hippoproteine angesehen. Aber wir fanden, dass die VGL3-Proteine, dass die also wirklich mit der Schaltstelle des Hipponetzwerkes interagieren. Also wir sind uns sicher, dass die wirklich da zu dieser Hippo-Regulation mit beitragen, die ja diese ganzen Funktionen in der Muskulatur und anderen Organen haben. Und dieses VGL3 war interessant, weil da gibt es eine Studie von Margaret Buckingham. Das ist eine ganz bekannte Forscherin, die hat in ihrer Kindheit auch in Aberdeen gelebt. Aber die hat dann vor allen Dingen in Paris zur Muskelentwicklung und zur Muskelregeneration fundamentale Forschung gemacht. Also die ist wirklich berühmt in dem Feld. Und die hatte versucht, die Frage zu beantworten, was ist eigentlich wichtig, wenn so die erste Nicht-Muskelzelle im Körper zu einer Muskelzelle wird. Und da hatte die ein Experiment gemacht und da war eins der Faktoren, die möglicherweise eine Rolle spielen, beim VGL3. Und dadurch, dass VGL3 halt mit den Hippoproteinen in Kontakt stand, war das für uns sehr interessant. Denn da stellt sich natürlich die Frage, ist VGL3 der Schalter, der wirklich die Entwicklung der ersten Muskelzelle im Körper beeinflusst? Und so kamen wir in diese Richtung, dass wir gedacht haben, ja, ist VGL3 denn hier wirklich ein wichtiger Faktor für die Muskelentwicklung und vielleicht auch für andere Sachen? Da gab es auch jetzt vor neuerer Zeit noch ein Paper, die gezeigt haben, dass VGL2, was so ähnlich ist, dass dieses VGL2 eine Rolle spielt, wie viel schnelle und langsame Fasern man hat. Denn die hatten gefunden, wenn man VGL2 manipuliert, dann verändert sich halt die Zahl der schnellen und langsamen Muskelfasern. Also der Muskel wird dann langsamer oder schneller, je nachdem, ob man das VGL2 aktiviert oder nicht aktiviert. Und all das hat das uns eigentlich sehr interessant gemacht. Und deswegen haben wir angefangen, da VGL3 zu untersuchen.
Gut, was habt ihr dann genau im Detail herausgefunden, beziehungsweise wie sahen die Versuche aus, die ihr dann zu VGL3 gemacht habt?
Ja, wir haben also etliche Versuche gemacht. Also wir sind ja auch molekulare Sportbiologen und wir wollten natürlich erstmal sehen, ob das VGL3 in der Muskulatur auch wirklich da an der Hippo-Schellzentrale andockt und da wirklich ganz wichtige Sachen im Hippo-Pathway reguliert. Und das hat sich eigentlich bestätigt. Also wir fanden, dass das VGL3-Protein an die wichtigen Hippo-Proteine randockt in der Muskulatur. Und das war natürlich erstmal wichtig zu wissen, denn als Hippo-Menschen wollen wir natürlich auch wissen, dass das, was wir studieren und wo wir vermuten, dass das mit Hippo interagiert, dass das auch zusammenpasst. Aber da werde ich gar nicht so sehr eingehen. Wir haben dann also Datensätze analysiert, um zu sehen, in welcher Situation spielt das VGL3 eine Rolle. Also erstmal fanden wir, dass so ein unverletzter, normaler, erwachsener Muskel, dass da sehr wenig WGL3 eigentlich drin ist. Aber wir hatten dann gesehen, dass WGL3 bei Kindern mit Dystrophie hochreguliert ist, dass WGL3 im hypertrophierenden Muskel hochreguliert ist, dass wenn der Muskel regeneriert, dass der mehr WGL3 hat. Und auch im Muskelkrebs, da fanden wir, dass da oft dann die WGL3-Konzentration hoch ist. Zusammengefasst, das hat gezeigt, dass Muskelzellen immer WGL3 produzieren, wenn der Muskel wächst oder regeneriert oder wenn sich, wie beim Krebs, Muskelzellen teilen. Weil dieser Krebs ist ja im Prinzip, wo ein Defekt da ist, dass diese Muskelzellen sich viel zu viel teilen und die werden nie zu einer Muskelfasern, sondern das sind alles nur so Vorläuferzellen, ja, die im Normalfall zu einer Muskelfaser werden würden, aber im Muskelkrebs kommt es halt nie dazu, sondern die teilen sich und teilen sich und teilen sich. Und das Resultat ist dann dieser Muskelkrebs, der sich Rhabdomyosarkom nennt.
Was schätzt du, ist die Hochregulierung von WGL3 im hypertrophierenden oder im regenerierenden Muskel, aber auch in Muskelkrebszellen von Bedeutung?
Ja, wir haben da natürlich sehr viele Experimente gemacht, um das rauszufinden. Und was wir da gefunden haben, ist, dass WGL3... sehr wichtig ist für die Zellteilung dieser Zellen, die im Krebs vorkommen. Also die nennen sich Myoblasten. Und wenn man menschliche Myoblasten nimmt, die diesen Krebszellen sehr ähnlich sind, also das sind so teilende Vorläuferzellen von Muskelfasern. Und der Krebs, der besteht auch aus diesen Myoblasten. Und wenn man da WGL3 entfernt, das hatte Nico im Team von Pete Sammelt entdeckt, dann teilen sich diese Zellen überhaupt nicht mehr. Also wir glauben daher, dass eine wichtige Funktion daher ist, dass das WGL3 in diesen Vorläuferzellen die Zellteilung reguliert und dass das wahrscheinlich bei diesem Muskelkrebs, zumindest in bestimmten Prozentsatz dieser Krebsart, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist sicherlich was man weiter erforschen sollte. Die nächste Sache ist, zur Hypertrophie. Das war natürlich die Frage, an der wir am meisten interessiert sind. Aber wir haben gesehen, dass wenn man WGL3 entfernt aus der Muskulatur, dass die Muskelfasern, die Größe sich nicht verringern. Aber das Problem ist, weil WGL3 hat quasi noch, da gibt es in der Muskulatur noch Reservereifen für WGL3. Das sind so ähnliche Proteine. Und wir glauben, wenn man das WGL3 entfernt, dann übernehmen andere Proteine diese Rolle von WGL3. Das Experiment, was man jetzt eigentlich machen müsste, ist, wenn man mehr WGL3 in Muskelfasern tut. Und leider war das in diesem Paper technisch noch nicht möglich. Wir haben also viele andere Sachen gemacht. Und das ist natürlich die Sache, die für den Sportbiologen oder für uns Sportbiologen super interessant ist, ob, wenn man halt WGL3 durch Krafttraining erhöht, denn wir wissen ja, im hypertrophierenden Muskel ist die WGL3-Konzentration erhöht, ob diese Erhöhung der WGL3-Konzentration dann auch die Hypertrophie auslöst. Das ist eine super Frage und darauf haben wir leider in diesem Paper noch keine Antwort gefunden, trotz der ganzen Forschung, die wir gemacht haben.
Ja, man kann natürlich nicht mit einer Publikation alle Fragen beantworten, aber du hast es natürlich sehr viel Informationen unseren Zuhörern schon gegeben. Und jetzt zum Schluss möchte ich nochmal bitten, die wichtigsten Facts nochmal kurz zusammenzufassen.
Ja, Martin, gerne. Also, das sind im Prinzip drei Sachen. Also, die erste Take-Home-Message, ich war ja lange in Schottland, man spricht da immer von Take-Home-Message, ist, WGL3 wird immer dann hochreguliert, wenn sich Muskelzellen teilen, wenn ein Muskel regeneriert oder wenn ein Muskel hypertrophiert. WGL3 ist auch in bestimmten Muskelkrebsarten stark hochreguliert und das macht auch viel Sinn, weil diese Muskelkrebsarten, da teilen sich viele Muskelzellen. Also das ist das Erste. Wenn immer Muskel wächst oder wenn sich Zellen teilen oder wenn der Muskel regeneriert, WGL3 geht hoch. Die zweite Sache. WGL3 ist wichtig für die Zellteilung von Myoblasten. Wenn man WGL3 aus menschlichen Myoblasten entfernt, dann teilen sich diese Zellen nicht mehr. Und da diese menschlichen Myoblasten sehr ähnlich den Zellen sind, die es in diesem Muskelkrebs gibt, denken wir, es könnte wirklich eine wichtige Rolle bei diesem Muskelkrebs spielen. Und die praktische Konsequenz davon ist, da könnten vielleicht in Zukunft Ärzte WGL3 messen, um halt zu sehen, ob dies ein Muskelkrebs ist, wo WGL3 eine wichtige Rolle spielt. Oder man könnte vielleicht versuchen, Therapien zu entwickeln, um WGL3 in dem Muskelkrebs, wo WGL3 dann eine Rolle spielt, was ja noch gezeigt werden muss, dass man das WGL3 hemmt und dann versucht, darüber den Muskelkrebs zu kontrollieren. Die dritte Sache ist die Frage, die eigentlich uns Sportbiologen interessiert. Und das ist die Frage, wenn jetzt WGL3 durch Krafttraining erhöht wird in der Muskulatur, also wir haben gezeigt, dass im hypertrophierenden Muskel WGL3 erhöht ist. Da ist natürlich die Frage, ist diese vermehrte Konzentration von WGL3, bewirkt die denn die Muskelhypertrophie? Trägt die zur Muskelhypertrophie bei? Da kann ich nur sagen, gute Frage, aber die haben wir leider noch nicht beantwortet. Und das ist sicherlich eine Frage, die wir in der Zukunft angehen werden. Das ist so die Zusammenfassung von dem Paper.
So, zum Abschluss vielen Dank, Henning, für die interessanten Erläuterungen von der neuen Publikation. Und wir dürfen gespannt sein, was als nächstes aus dem Lehrstuhl für Sportbiologie an Publikationen hier in die Öffentlichkeit getragen wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Martin auch für das Interview und bleib dran an unserem Channel. Wir werden also wirklich versuchen, interessante Fragen hier zu behandeln. Das ist nicht nur unsere Publikation, sondern auch wirklich aktuelle Fragen der Sportwissenschaft zum Training. Fragen wie, warum sind die Tibeter so gut in der Höhe oder die Sherpas, die im Himalaya enormes leisten. Also ich hoffe, es ist für euch alles interessant. Sendet uns E-Mail, wenn ihr interessante Fragen habt. Wir versuchen dann, die interessantesten dieser Fragen dann auch anzugehen. Bis dann, vielen Dank, ciao.